meine Gemeinde, ein Ort, Teil 6. Habt ihr schon gemerkt, dass Gott ein Meister ist? Stimmt's? Und weil er Meister ist, macht er auch Meisterstück. Stimmt's? Und wisst ihr, was Gottes Meisterstück ist? Das ist sein größtes Kunstwerk. Das ist nicht Malediven, nicht Hawaii, obwohl das schon, oder Bora Bora, das ist schon ziemlich nah dran. Ne? Ziemlich nah dran. Aber noch nicht so gereicht, dass das wirklich ein Kunstwerk ist. Gottes größtes Kunstwerk ist nun, ihr seht das vor euch. Also ich meine nicht ich. Sondern hier, wenn ihr einander seht, da steht Gottes größtes Kunstwerk. An Joachim, an Maria, you name it. Du bist Gottes Meisterstück. Epheser 2, Vers 10, als neue Übersetzung hier. In Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Oh, ich liebe das. In Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Ja? Zunächst einmal, weil wir erstmal als Geschöpf, krönende Schöpfung, stimmt's? Aber on top, nicht nur, weil wir nach Gottes Ebenbild geschaffen worden sind, sondern in Christus hat Gott uns jetzt eine Bestimmung gegeben. Eine Bestimmung. Wir haben ein Ziel. Gott hat eine Absicht mit dir. Du bist hier nicht per Zufall. Du bist nicht hier einfach, damit du so dein Leben lebst und dann deine Rente. Es gibt auch Leben vor der Rente und nach der Rente. Wenn du in Rente bist, sei gesegnet damit, genieß. Aber Gott ist noch nie fertig mit dir. Wenn du denkst, dass das jetzt vorbei ist, dann irrst du dich. Ja? Mose hat mit 80 angefangen, Josua mit 80 angefangen. Ich sage, hey, wenn du noch nicht mal 80 bist, dann weißt du, du hast noch nicht mal angefangen. Ne? Gott hat noch einen Plan. Und dann hoffentlich findest du und du weißt, wozu du hier bist. Dann wollen wir gleich dann näher anschauen. Aber lass uns erstmal unseren Text. Epheser 2, Vers 1 bis 10. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet. Gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seine vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Denn wir sind seine Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Amen. Soweit Gottes Wort für uns. So, das ist die letzte Reihe unserer Serie, meine Gemeinde, ein Ort. Wir haben angefangen, dass unsere Gemeinde, meine Gemeinde, ein Ort der Annahme ist, ein Ort der Gnade ist. Und dann, meine Gemeinde ist ein Ort der Heilung. Wir wollen wirklich, dass Menschen herkommen, angenommen, geliebt, geheilt durch Gott. Das ist ein Ort der Zugehörigkeit. Ich gehöre dazu. Ja? A place of belonging. Das ist so, ich gehöre dazu. Das ist, Gott hat uns in eine Familie hineingelegt. Und dann ist ein Ort der Veränderung. Ja? Ich darf so bleiben, wie ich bin. Nein, du darfst es nicht. Du darfst es nicht. Von Gott aus, nicht von mir, von Gott aus. Weil Gott liebt dich so sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Nein, er möchte dich verändern in das Ebenbild seines Sohnes. Das ist das Ziel. So will er das. Und dann haben wir letzte Woche gesagt, das ist ein Ort des Wachstums. Wir wollen, dass du in der Gemeinde wächst. Dass du zurückblickst, gesagt, ich bin nicht mehr dort, wo ich angefangen habe. So, wir haben wirklich immer gesagt, hey, gib uns ein Jahr. Komm hier, mach alles mit. Wenn du in einem Jahr geistlich nicht wächst, ich gehe mit dir zur nächsten Gemeinde. Ich begleite dich dahin und stelle dir den Pastor vor. Weil ich glaube, so wie ich viele kenne, dass ihr geistlich gewachsen seid, seit letztem Mal, wo ich hier war. Weil ich glaube das. Und heute, meine Gemeinde ist ein Ort der Bestimmung. Ja? Diese Frage nach Sinn, die größte Frage deines Lebens, ja, ist die Frage nach dem Sinn. Warum bin ich hier? Warum bin ich, wurde ich geboren? Warum? Ja? Was ist mein Ziel? Das findest du in seinem Wort und findest du auch hier in der Gemeinde. Weil die Bibel beantwortet die großen Fragen. Stimmt's? Ja? Die große Frage, gibt es Gott? Das ist gleich in der ersten Seite der Bibel zu finden. Am Anfang Gott. Gibt es Gott? Klar. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die erste Erwähnung ist sehr wichtig. Am Anfang Gott. Und dann? Auch der Rest Fragen findest du in der Bibel. Ja. Wer bin ich? Ich sage, Herr, Gott hat mich, Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Er hat uns dann einen Auftrag gegeben, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist schon mal der Anfang. Und die große Frage natürlich, warum gibt es Leid, warum gibt es Schmerz auf dieser Erde? Kapitel 3, 1. Mose, lesen wir. Der Sündenfall der Menschen. Sünde ist hineingekommen, ist alles kaputt gegangen. Nicht, weil Gott es so gewollt, weil Menschen, Adam und Eva, vor allem Adam, hat das dafür entschieden. Deswegen. Und dann lesen wir, warum wir hier sind. Da wollen wir, wie gesagt, nachher dann tief hineingehen. So, kurz Bemerkung, dieser Brief, Epheserbrief, Paulus schreibt diesen Brief an die Epheser, Stadt Ephesus, wo er 3 Jahre lang gelebt, gedient, unterrichtet. Eine tolle Gemeinde, wirklich eine Top-Gemeinde, wenn man so sagen darf. Ich sag, allein die 3 Pastoren, die davor, ja, Paulus hat die Gemeinde gegründet und dann Timotheus dann ist der Pastor, Nachfolger von Apostel Paulus. Und dann, Jahre später, ist der Apostel Johannes der Pastor der Gemeinde. Ich sage, das ist 3 Riesen, die diese Gemeinde geleitet hat. Und einfach Erklärung hier, der Brief an die Epheser, ich nach dem Römerbrief, die zweitwichtigste Buch des Neuen Testaments. Weil einfach, man beschreibt, Epheserbrief ist die Grand Canyon des Neuen Testaments. Ist so tief, ist so reichlich. Und deswegen ist einfach, müssen wir mehr und mehr tief hineingraben, einfach diese Erkenntnis, die wir hier haben, in Christus, an himmlischen Orten. Und die wollen wir gleich anschauen. Und dann, auch wichtig, Thema Gemeinde ist auch hier groß geschrieben. Warum? Weil die Gemeinde Jesu ist das Herzstück, das von Gottes Plan auf dieser Erde ist. Deswegen, wer Gemeinde verachtet, dann hast du Jesus nicht kapiert. Dann hast du Jesus nicht verstanden. Jesus gab sein Leben für wen? Für seine Braut, stimmt's? Und wenn du seine Braut verachtest, dann hast du der Herr auch nicht verstanden. Dann ist er, weil das ist, wo Jesus sein Leben, sein Blut vergossen hat, dann musst du eigentlich langsam kapieren, wie wichtig Gemeinde ist. Und viele Menschen verachten die Gemeinde. Ja. Wir treffen uns einfach selber. So, Leute, ja, du machst einen riesen Fehler. Gott hat großartige Plan mit der Gemeinde. Gemeinde ist das Herzstück von seinem Plan. Deswegen, er beschreibt, dass die Gemeinde die Braut ist, dass ja, die Gemeinde der Tempel ist, wo wir uns versammeln, wo wir uns Gott begegnen, dass die Gemeinde eine Armee ist, dass die Gemeinde eine Familie ist und. Das ist Gottes Ziel auf dieser Erde. Er will seine Gemeinde bauen. Er baut nicht Para-Organisations-, Missionsgesellschaft. Nein, das hat er nie gesagt. Jesus sagt, ich baue my church, meine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle wird ihr nicht widerstehen können. Deswegen sagen, hey, lass uns diesen Plan Gottes erkennen und mitmachen und sagen, ich will das anschauen. Ein Ort der Bestimmung. Und Paulus ist jetzt Meister. Der hat in diesen 10 Versen, die wir gerade gelesen haben, er destilliert Gottes Plan in diese 10 Versen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. In 10 Versen. So, das ist wirklich ja, dieses Hochprozentige hier, was wir jetzt heute Morgen hier zu uns intus haben. Ja, bist du bereit? Die Hochprozentige Gottes in diese 30 Minuten hoffentlich schaffe ich das so runterzubrechen, weil das ist geballt. Vers 1 bis Vers 3 spricht er darüber, wovor wir gerettet werden. Und dann von Vers 4 bis Vers 10, wofür wir gerettet worden sind. Von, für, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Toll, ne? Schnallt euch an. Geht's los? Erster Punkt. Wir haben uns von Gott entfernt. Das ist unser Zustand. Auch euch hat er auferweckt. In unserer Bibel ist das hier mit Klammern, ne? Hat er auferweckt. Das ist im Original eigentlich, das steht nicht. Aber nur um uns zu helfen, damit wir verstehen, auch euch, er hat uns auferweckt. Ja? Die ihr tot wart, das ist dein Zustand. Oder besser gesagt, das war dein Zustand. Unser Zustand. In unseren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, gemäß der Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Sünden des Ungehorsams wirkt. Wer ist das gemeint? Satan, stimmt's? Dein alter Vater. Hallo. Unser alter Vater. Wie waren seine Kinder? Hallo. Stimmt das oder rede ich hier Unsinn? Ist unangenehm, ich weiß, aber so ist es. Dass unser altes Leben war nicht so prickelnd. Ja? Und dann sagte er, du warst tot in den Vergehungen und dann das Wort wandelte. Hast du gemerkt? Du warst eigentlich tot, aber du wandelst rum. Geistlich gesprochen, du gehörst zu The Walking Dead. Geistlich gesprochen bist du ein Zombie. Du lebst, aber nicht richtig leben. Du warst eigentlich tot, aber du lebst, du wandelst, stimmt's? Gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. So versteht die Bibel jetzt so. Ich hoffe, ist für euch auch klar. Das ist oder das war unser Zustand. Ja? Du bist nicht tot, weil du gesündigt hast. Nein, nein. Du bist so geboren. Du bist tot bei Ankunft. Ist nicht mehr zu retten. So ist dein Zustand oder war dein Zustand. Menschen ohne Jesus, die sind nicht krank. Die sind tot. Stimmt? Ohne Jesus sind alle tot. In den Vergehungen und Sünden. Das ist der Zustand. So deswegen brauchen sie nicht Therapie, sie brauchen nicht Persönlichkeitsanpassung. Nein. Sie müssen was? Vom Neuen geboren werden. Auferweckt. Das ist, was Menschen brauchen. Nicht Therapie. Deswegen das Problem der Menschheit ist, unsere Gesellschaft ist nicht, dass wir nicht in Harmonie, nicht im Einklang mit unserem Erbe, mit unserer Umwelt, auch nicht mit unserem Gender. Nein, das ist nicht das Problem. Unser einziges Problem, wir sind nicht im Einklang mit unserem Schöpfer. Das ist das Problem. Deswegen ist alles in Wanken geraten, weil wir einfach tot in unsere Vergehungen und Sünden. Ja? Das Problem, wie gesagt, haben wir jetzt schon gesagt, als Adam dafür entschieden hat. Ja? Gott hat ja schon vorher gesagt, Adam, Eva, wenn ihr anfangt, dieses Frucht zu essen, was? Dann wirst du was? Dann wirst du sterben. Im Hebräischen ist dieses Wort, du wirst sterbend sterben. Doppelt. Wir wissen, dass Adam, als er das gegessen hat, nicht sofort tot umfallen, aber sein Geist ist an dem Punkt tot. Und dann beginnt dieser Sterbenprozess, als Mensch sterbend, sterben. Beginn des Sterbeprozess. Nachdem sein Geist gestorben ist, ist auch die Seele und auch der Körper folgen. So sind wir ja auch. Deswegen sagt er, Römer 5, Vers 12, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. So, dieser geistliche Tod, ja, zeigt aber unsere Gefühlslosigkeit, die Unfähigkeit, unseren Zustand zu verändern. Wir sind unfähig. Du kannst einfach nicht anders. So, ich hoffe, ja, diese Unfähigkeit vor uns nochmal klar, dass ohne Gott einfach unmöglich ist. Ja? Deswegen ist für uns manchmal schwierig, mit unseren Nachbarn über Jesus zu sprechen. Die sind tot. Die verstehen nicht, wovon du redest. Deswegen braucht es ein Wunder. Deswegen braucht es Gebet. Deswegen wollen wir nächste Woche wirklich Stück für Stück lernen. Gesagt, wie kann ich ein Segen sein für meine Nachbarn? Wie kann diese Menschen, wenn sie das Wort Jesus hören, wenn wir das Evangelium ihnen sagen, dass sie das verstehen? Wie gesagt, ohne Gott sind wir alle hoffnungslos. Aber Gott sei Dank, Gott wird es helfen. Deswegen gesagt, hey, wenn du eine Leiche siehst, du kannst zum Beispiel mit einem Stecknadel anschließen, nicht, dass wir das so machen, aber die reagieren nicht, stimmt's? Du kannst Witze erzählen, du kannst ihn beschimpfen, passiert nichts. Warum? Die Unfähigkeit, sein Leben und seinen Zustand zu verbessern. Und so waren wir, sagt Paulus. Ja? Deswegen sagt Jesus, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Und dann sagt Paulus hier zwei Dinge. Ja? Ihr tot in euren Vergehungen und Sünden. Ich möchte kurz diese zwei Worte mal hier kurz erklären, weil das ist wichtig ist. Das Wort Sünde, Hamartia, 173 Mal in der Bibel, dieser Begriff benutzt, ist aus dem Wort vom Sport, wenn man Bogenschießen, wir haben jetzt bei unserer Schlehenfest, unsere Ranger haben ja Bogenschießen gemacht. Ich habe mal einen versucht, es war schon schwer. Ja? Wenn du nicht den Bullseye triffst, auch wenn du nur ein Millimeter daneben bist, das ist das Wort Hamartia, das Ziel verfehlt. Ja? Das ist, was Sünde ist, Ziel verfehlt. Ich erkläre mal hier mal mit einem Bild. Sag mal so, es ist ein großer Ufer, ein großer Canyon. Die Aufgabe heißt, rüber zu springen. Das ist so eigentlich, ja, wenn du Grand Canyon von einem Ufer zum anderen, ist unmöglich. Aber die Aufgabe lautet trotzdem, rüber zu springen. Es gibt einer, der besser springt als du, stimmt's? Alle Menschen sollen springen, kleine Kinder können nur wie lange? 30 cm fliegen oder rüber springen, das war's dann. Teenager können ein bisschen weit springen, so 3 Meter. Du bist fit, hast alles trainiert, schaffst 5 Meter vielleicht. Madame Mihambo kann vielleicht wie viel? 8 Meter, 7 Meter. Trainierte. Super. Aber trotzdem kommt nicht rüber. Deswegen macht eigentlich keinen Sinn. Ich habe gesagt, ich bin aber besser. Ja, es gibt bessere Sünder als die anderen. Stimmt? Nettere und freundlichere. Aber Sünder sind Sünder. Du schaffst nicht rüber. Fertig. Das ist der Zustand hier. Du erfüllst die Bedingung nicht. Pech gehabt. Das war unser Zustand. Und jetzt kommt das Wort Vergehung oder Übertretung. Das ist hier ein interessantes Wort. Warum? Weil hier ein willentlicher Akt ist. Das ist wirklich hier vorsätzlich, absichtlich. So, wenn du ein kleines Kind hast, er hat etwas gemacht, der wusste nicht, dass er nicht darf. Und das war Sünde. Und hast du schon mal dein Kind bemerkt, obwohl der Papa und Mama gesagt haben, nein, er hat so diese verschmitzte Auge, der schaut dich sogar an. Und macht genau das, was er eigentlich nicht darf, oder? Hallo? Daher weißt du, dass er Sünder ist. So ist er geboren. Und macht genau absichtlich. Und sagt die Bibel dann, das ist nicht mehr Sünde, sondern Betretung, Vergehung. Das war absichtlich, das war richtig mit Vorsatz. In diesem Zustand waren wir. Ja? Die also tot waren, wandeltet in eurer Vergehung. So, wir wandern rum, bedeutet eigentlich das Wort herumlaufen, umhergehen. Wir gehen umher. Machen genau diese zwei Sachen. Sünde und Vergehung. Die ganze Zeit. Und das war unser Zustand. Ja? Herumstümmeln, herumirren, ohne Ziel, ohne Sinn, ohne Bestimmung. So war unser Leben. Boah, Herr. Deswegen sagt Paulus, wer kann mich retten von dieser Fluch, von diesem... Wir brauchen Wunder. Deswegen sagt Prophet Jesaja auch, wir waren alle wie Schafe. Umherirren, ohne Ziel. Und das war unser Zustand BC, before Christ. Ja? Vor Christus. Und deswegen wollen wir jetzt das zweite Wunder sehen. Ja? Auch hat er auferweckt. Aber zweiter Punkt ist, erwachen zu Gott. Hier ist ein Wunder geschehen, was Gott dann tat in deinem Leben. Hier beginnt dein AD, Anno, Jahr des Herrn, er hat angefangen mit dir, dein Leben. Ich liebe diesen nächsten Satz, Vers 4. Gott aber, ach, wenn ihr in der Bibel liest, das ist, ja, 45 Mal wird dieses Wort zu finden in der Bibel. Gott aber oder aber Gott. Ja. Du warst ein Wrack, aber Gott. Wir waren tot, aber Gott. Beginn ein Shifting, eine Veränderung. Gott aber Gott. Ein Bibelausleger namens James Montgomery Boyce schreibt, wenn du diese zwei Wörter verstehst, aber Gott wird dein Leben retten. Stimmt. Warum? Weil wir alle haben diesen Aber-Gott-Moment in unserem Leben. Stimmt's? Du hast das erlebt. Plötzlich kam Gott in dein Leben hinein und hat dich gerettet, hat dich auferweckt, hat dich eine Erleuchtung geschenkt. Was weiß ich? Du hast diesen Aber-Gott-Moment. Wir waren tot. Wir konnten nicht aus unserem Sarg rausklettern. Aber Gott, der hat uns, jetzt kommt was, lebendig gemacht. Der Reich ist an Barmherzigkeit, hat um seine vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergangenen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Ja? Lass uns mal das Wort hier kurz anschauen. Mit dem Christus lebendig gemacht. Das Wort Christus lass mal weg. Mit dem lebendig gemacht. Das ist im Griechischen ein Wort. Hier ist vier Wörter. Ne? Zoopoeo. Ja? Zum Leben erweckt, lebendig gemacht, Leben geben. Wenn dieses Wort zu finden ist, dass es immer hat mit Auferstehung zu tun. Gott hat was Unmögliche möglich gemacht, lebendig gemacht. Das, was Dr. Viktor Frankenstein versuchte zu tun, ist blöde Analogie, sorry, ich bitte um Vergebung dafür. Aber um zu sagen, was das unmöglich ist, das ist tot, der kann man, ja. Aber Gott hat das so gemacht. Dann der tote Körper, der tote Seele und der tote Geist von dir lebendig geworden. Ja? Deswegen sagen wir, Gott hat dich nicht wiederbelebt. Du warst ja nicht lebendig, deswegen kann man ja nicht wiederbeleben. Aber er hat dich, was? Er hat dich belebt, er hat dich auferweckt. Du warst tot, deswegen, ja. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit. Ich liebe dieses Wort. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit. Bist du nicht froh? Von seiner Gnade und Barmherzigkeit, die wir gerade gesungen haben. Ja? Wir waren, ja, du und ich, wir waren arm in der Sünde. Und weil wir arm sind, brauchen wir jemanden, der wirklich reich ist an Gnade. Reich ist an Barmherzigkeit, der uns liebt. Und Gott ist nicht knauserig. Ja? Mach du wohl Witze. Hey, ich bin reich, sagt Gott. Ich gebe dir mehr, als du brauchst. Reich an Gnade. Deswegen lesen wir, ja, die Gnade erweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen, was? Hört nie auf, nie. Es ist neu jeden Morgen. Neu jeden Morgen. Groß ist deine, oh, ich liebe dieses alte Lied, ne? Groß ist deine Treue, Herr. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Kein Ende. Bitte nicht vergessen, ja? Niemals werde ich vergessen. Niemals. Er ist treu. Ja? Ich hoffe, dass du auch mal diesen Tag erinnerst, an dem du diese Botschaft, als du es hörst. Manchmal, ich weiß nicht, wie du deine Reaktion, deine erste Reaktion, als jemand zu dir sagte, Jesus liebt dich. Manche sagen, ja, mich liebt, der mag mich noch nicht mal. Vielleicht ist das deine Reaktion. Was auch immer deine Reaktion war. Aber dann kam der Punkt, da hast du geschnallt. Au! Und weißt, dass er dich mag und dass er dich liebt. Halleluja. Das ist die zweite Phase. Und dann kommt jetzt die dritte Phase für uns dann von Vergangenheit nach Gott Ausschau halten. Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Apostel Paulus sagt, wir sitzen mit ihm im himmlischen Örter. Was um alle Welt bedeutet das? Ja? Wie kann man in himmlischen Örtern sitzen? Du sitzt auf einer braunen bzw. blauen Stuhl hier in Herwegstraße, ja, Herweg 15a, oder? Aber du sitzt in himmlischen Orten gleichzeitig? Paulus sagt, hey, das ist deine Position, das ist deine Stellung. Ja? Deswegen, ich sage, weil es geht um Identifikation mit Jesus. Wenn wir mit Christus identifizieren, dann passiert das alles, was mit Christus ist. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, wir haben vorhin wegen Taufe gesagt, die Bibel sagt, als Christus starb, und wenn du Christus angenommen hast, was hat die Bibel gesagt? Du bist mit Christus was? Gestorben. Du bist mit Christus gekreuzigt. Genau wie Christus gekreuzigt, weil wir Jesus annehmen. Genau das Gleiche passiert auch mit dir. Dein altes Leben, dein alter Ego, dein altes Ich ist auch mit Christus gekreuzigt, gestorben. Du bist tot, dann geistlich gesprochen. Und wenn man tot ist, muss man was? Zuerst? Wie Christus, was auch? Beerdigt, begraben. Deswegen ist für mich unverständlich, ich sag, wenn man nicht sich taufen lassen, weil in der Taufe werden wir auch begraben. Diese Identifikation, ich möchte nochmal aufs Herz legen, wie wichtig das ist, zu identifizieren mit Christus. Wenn ich Christus angenommen habe, dann bin ich, wie Christus sagt, mit Christus gekreuzigt, ich bin gestorben. Und wenn ich gestorben bin, muss ich wie Christus auch begraben. Erst nach der Begrabung, nach dem Begräbnis, stimmt's, was? Auferstehung, wie du vom Wasser rauskommst. Deswegen, ohne Taufe ist keine Identifikation zur Auferstehung. Kannst du dein christliches Leben nicht leben, das geht nicht. Deswegen, es muss, weil wir mit Christus identifiziert. Und wie Christus in den Himmel aufgenommen ist, und sitzen zu Rechten des Vaters, so bist du auch mit Christus in den Himmel mit aufgenommen. Das ist deine Stellung, deine Position. Und du sitzt mit Christus, deswegen du sitzt in der Herrschaft mit Christus. Das ist deine Position. Ein Amen wäre hier schon, eine Begeisterung wäre. Ja? Oh, hey. Das ist hier, da, ja, du musst mal vorstellen, du warst tot. Ohne Hoffnung und jetzt sogar sitzt du mit Christus im Himmel zu Rechten des Vaters. Deine Position. Ja, ist mehr als nur ein Traum hier von armen Bettler. Ja, und Tellerwäscher, ja, wie so eine Geschichte von, ich sage, hey, ein Land, der 1000 Möglichkeiten, im Himmel sind wir noch besser. Ja? Das ist das Beste. Deswegen sage ich, hey, es öffnet für uns eine ganze Zukunft. Das zu entdecken, diese Zuneigung Gottes, diese Liebe Gottes und diese Bestimmung, die er für mich hat. Ja? In kommenden Zeitalter. Es ist eine Bestimmung. Gott hat einen Plan für uns. Ja? Deswegen ist er, warten wir sehnsüchtig natürlich auf sein zweites Kommen. Aber nicht nur das, sondern wir sagen, hey, Gott hat doch einen Plan. Nicht nur, dass wir jetzt auf gepacktem Koffer sitzen, ja, und Däumchen drehen und warten, bis der Heiland kommt. Das wäre zu kurz. Gott hat einen Plan. Und deswegen wissen wir, wir sagen, hey, du musst auf dieser eine Karte sitzen. Sammelt nicht Schätze auf dieser Erde, wo Motten und Rost und Räuber. Sammelt Schätze im Himmel. So, deswegen müssen wir so über Zukunft denken. Nicht hier. Drüben. Deswegen ist wichtig, Titus 2, Vers 11 bis 14. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres Gott, großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. 1. Thessalonicher 1, 9 bis 10. Und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen, so das ist der Absicht, ja? Um Gott zu dienen, und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Philipper 3, 20. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmel. Du bist in erster Linie kein Deutscher, kein Grieche, kein Italiener, nein. Das ist die zweite. Aber dein erster ist Himmelsbürger. Das ist meine wahre Identität. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Oh Mann. Ja? Deswegen, wie Apostel Johannes sagt, so komm, Herr Jesus, komm bald. Ja? Wir erwarten sehnsüchtig. Ja? Warum erwarten wir sehnsüchtig? Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Wenn du das auf Elberfelde so liest, das ist schwierig zu verstehen. Ne? Was ist denn das für ein Wort? Ja? Ich sage mal so in ganz einfacher Deutsch, wie ich so verstehe. Gott liebt dich so sehr, dass er eine ganze Ewigkeit braucht, um dir das zu zeigen. Wie gnädig er ist. Wie er dich liebt. Das heißt diese Bibelvers für dich. Gott wird ja, in kommenden Zeitaltern alle Zeit der Welt dazu brauchen, um dir zu zeigen, was seine Gnade und seine Güte für dich bedeutet. Und du wirst auch so lange brauchen, bis du kapierst. Ja, wir sind halt manchmal so, haben eine lange Leitung. Ne? Ja, wir sehen immer noch manchmal, bis wir kapieren, diese Gnade, die er erweist in Christus Jesus, eine ganze Ewigkeit wird er uns zeigen. Deswegen, wenn wir im Himmel sind, ja, gesagt, du wirst nicht auf den Wolken sitzen und Harfe spielen. Das wird, also so ein Begriff von Himmel ist so langweilig. Ich kann mir nicht vorstellen, nach 2 Minuten bin ich schon gleich, was ist denn das? Ne? Genau, ist ja chubby. Nein! Ja, unsere Hoffnung ist bei Gott. Und wir wissen, wir sagen, hey, du wirst, wenn du Gott siehst, Gott hat so viele Facetten, deswegen gesagt, wenn er sich umdreht, du wirst nur mit offenem Mund stehen und sag nur, wow, mega, Wahnsinn. Und was weiß ich, was du noch alles sagen wirst. Ja? Du bist perplex von seiner Gnade, von seiner Schönheit, von seiner Güte. Und das brauchst du in aller Ewigkeit. Weil Gott ist so facettenreich. Von jedem Blickwinkel, du ihn siehst, du wirst nur ihn bestaunen. Brauchen wir eine ganze Ewigkeit. und seine Güte und seine Gnade. Wow, das macht mich fertig. Also wenn ich das höre, ich sage, wow. Ja? Hey, unsere Hoffnung liegt nicht auf der Ankunft des Herrn. Unsere Hoffnung liegt an den Herrn, der bald kommt. Nicht, ja. Wir bauen nicht auf Event. Stimmt's? Sonst unsere Hoffnung ist auf eine Person. Das ist der Unterschied. Wir denken immer, unser Gott ist kein Happening-Gott. Ne? Also unser Gott ist mehr Person-Gott. Nicht der Ankunft des Herrn, ja, das Geschehen ist, der Event. Das ist nicht unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung ist, der Herr, der kommt, das ist unsere Hoffnung. Okay? Ich hoffe, das begeistert ihr. C.S. Lewis sagt Folgendes. Ein ständiger Blick nach vorn auf die ewige Welt ist nicht, wie manche moderne Menschen denken, eine Form von Realitätsflucht oder Wunschdenken. Sondern eines der großen Dinge, die ein Christ tun soll. Wenn du die Geschichte liest, wirst du feststellen, dass die Christen, die am meisten für die gegenwärtige Welt getan haben, diejenigen waren, die am meisten an die nächste Welt dachten. Und jetzt kommt das Problem. Da die Christen weitgehend aufgehört haben, an die andere Welt zu denken, so im Himmel, sind sie in dieser Welt so unwirksam geworden. Wow, ich liebe C.S. Lewis. Krass, ne? Wir müssen mehr auf unsere Berufung sein. Da, im Himmel, wenn das passiert. Deswegen liebe ich auch hier Duncan Matheson, ein schottischer Erweckungsprediger. Ja? Er sagt, Lord, stem eternity in my eyeballs. Präge die Ewigkeit auf mein Augäpfel. Stem eternity. Das ist das Problem, weil wir immer nur auf irdisch, deswegen sagt Paulus, wir sind, ja, wir denken nur irdisch. Ich sage, nein, das kannst du nicht, du musst darüber hinaus, nicht nur auf diese Erde, ja, nach oben. Und wenn du Ewigkeitsperspektive hast vor Augen, dann lebst du anders. Stimmt's? Du wirst anders leben. Du wirst die Dinge anders sehen. Warum? Weil du von Ewigkeit bestimmt bist. Deswegen gibt es dieses Bibelvers, und Gott hat uns Ewigkeit in den Herzen, was? Der Menschen gelegt. Ich liebe die andere Übersetzung, sagt, ein Sinn für Bestimmung. Ich bin nicht hier per Zufall, Gott hat eine Bestimmung für mich. Deswegen kommt dann die letzte Phase, bedeutet für uns, mit Gott arbeiten. Du warst tot, du bist gerettet, du bist auferweckt worden, jetzt lebst du und du weißt, der Himmel liegt vor dir. Aber in der Zwischenzeit, bis wir dahin gehen, ja, gibt es diese Zwischenzeit, stimmt? Wir sind noch nicht da. So in dieser Zwischenzeit und im ewigen Reich hat Gott Arbeit für dich geplant. Amen. Das waren nur zwei, die begeistert sind. Und der Rest ist überhaupt nicht. Gott hat eine Arbeit für dich. Amen. Bis dahin. Deswegen, gesagt, du kannst nicht nur hier rumsitzen und Däumchen drehen und warten, bis der Heiland kommt. Das ist nicht Gottes Art. Das ist nicht Gottes Plan. Ja? Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das ist nicht aus euch Gottes Gabe. Es ist. Ja? Gnade, bedeutet ihr? Unverdiente Gunst. Ja? Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Vers 10. Denn wir sind seine Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Hast du gemerkt, die Beziehungen zu den Werken? Ja? Du bist nicht durch Werke, was? Gerettet. ja, Leistung. Nein. Aber du bist für Werke gerettet. Das ist deine Bestimmung. Du bist nicht durch Werke gerettet, sondern du bist für Werke gerettet. Deswegen, wenn du nicht dienst, dann hast du deine Bestimmung nicht kapiert. Muss man vielleicht mal krass sagen, das hat nicht jetzt, ich habe gerade jetzt einfach das Drängen des Geistes jetzt mitten in dieser Predigt. Gott sucht Frucht. Und du weißt, es gibt in der Geschichte, wo Jesus diese Gleichnis, der Besitzer geht in seinen Garten und fand keinen Frucht. Er fand nur was? Blätter! Findet Gott nur Blätter in deinem Leben? Dann sagt Gott, der Besitzer, haut den Baum um. Der nimmt nur Plätze weg. Wenn du denkst, dass Gott so immer happy clappy für dich, dann hast du Gott auch nicht verstanden. Gott erwartet Frucht in unserem Leben. Und Jesus in diesem Beispiel, in diesem Gleichnis, der Gärtner sagt, gib mir ein Jahr Zeit. Ich werde düngen, ich werde alles machen, damit sein Leben fruchtbar wird. Wenn aber dann nicht, dann. Ich hoffe nicht, dass wenn Gott, wenn Jesus zu dir kommt, dass er nur Blätter findet, sondern Frucht, wo er sagt, oh, ein fruchtbares Leben und nicht ein furchtbares Leben. Das ist hier Gottes Plan für dein Leben. Deswegen, ich sage, hey, ja, Teil dieses Ziels ist, du entdeckst, zu welchem guten Werk hat Gott dich berufen. So ein der Erste, als ich Christ wurde, wirklich herauszufinden, Gott, was hast du für mein Leben geplant? War ein der Erste, der einfach das bewirkt in meinem Leben. Ja? Weil hier ist wirklich genau dieses Wort, bleiben wir mal bei diesem Bibelvers hier, Vers 10. Ja? Denn wir sind seine Gebilde. Das Wort Poema, in Englischen kommt das Wort Poem, Gedicht. Die literarische Kunstwerk. Ja? Du bist Gottes Poema, du bist Gottes Meisterstück. Ja? Und das Problem ist, du fühlst dich nicht so, stimmt's? Ja? Dein Ehepartner sagt, der ist mehr eine Arbeit als eine Kunstarbeit. Aber, hey, wir wissen doch, wir sitzen da sehr oft, sehr bewusst, unsere Unzulänglichkeit, unsere Fehler, unsere Sünde, stimmt's? Aber Gott sieht dich anders. Er sieht dich und sagt, du bist mein Meisterstück. Du bist mein Meisterstück. Ja? Darf ich sagen, warum wir so fühlen? Ich möchte aber nur Folgendes sagen. Du bist nicht der Künstler. Du kannst das nicht sagen. Nur der Künstler darf sagen über sein Kunstwerk. Du hast nichts zu melden. Du fühlst dich vielleicht nicht als Meisterstück, du bist, ja, so, boah, guck mich doch an. Ist völlig egal. Der Künstler, der Meister, der sieht anders als du. Er sagt, du bist, ja, er behält sich das Recht vor, über sein Werk zu sagen. Du hast nicht das Recht zu sagen. Okay? Nur er hat das Recht zu sagen. Unabhängig von dem, was du dir fühlst. Völlig egal. Er sagt, du bist ein Meister. Das ist der Unterschied zwischen Künstler und Nicht-Künstler. Ein Nicht-Künstler schaut nur einen Felsenblock. Aber ein Michelangelo sieht ein David bei diesem Herzen. Ja? Der weiß, was er, der hat das gesehen. Egal welcher berühmte Maler, der hat ja nicht nur ein blankes Canvas da gesehen, ja, der hat, Monet hat schon was anderes gesehen, als er das gesehen hat. Und was weiß ich, Dali, you name it, die haben schon etwas gesehen. Genauso unser Komponist, ja, Hans Zimmer, der hat schon diese Töne, ja, um bestimmte Stimmung zu erzeugen und so weiter. Der weiß dann gesagt, okay, jetzt okay für das Film Batman musst du, der weiß schon ungefähr, was da passieren muss, um das zu. Wenn du nicht künstlerisch begabt bist, siehst du nur das, was vor Augen ist. Stimmt's? Und so ist es. Gott sieht dich und er weiß schon, was er mit dir vor. Menschen sehen nur ein festes Block, ein Papier oder Mausblink in deinem Computer. Aber er weiß schon, was er mit dir vor. Er weiß das. Er sagt, du bist mein Meisterstück. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich bin noch bei der Arbeit. Ja, deswegen, über unser Leben steht immer noch dieser Begriff under construction. Ja? Du bist Gottes Baustelle. Du bist noch nicht fertig. Erst wenn der letzte Pinselstreich und was weiß ich, was er macht mit dir, dann ist fertig. Bis dahin ist immer noch under construction. Ich möchte mit zwei Gedanken hier abschließen, so wie Gott immer uns sieht. Wir wissen, dass unser Herr Jesus bei manchen seiner Jünger hat den Namen geändert. Stimmt's? Als jemand kommt, der sagt, du bist so, jetzt nenne ich dich anders. Unser berühmter natürlich Simon. Simon bedeutet der Wankelmutige. Aber dann, als Jesus ihn sah, du bist nicht Simon, sondern du bist was? Petrus, ein Fels. Ist Petrus zu der Zeit richtig? Der ist sowas von unzuverlässig. Ja, großes Mundwerk. Was weiß ich. Der war total weit entfernt von dem. Aber seine Bestimmung. Jesus sieht ihn. Fertig. Er ist der Fels. Nicht der Simon, der Wankelmutige. Vielleicht fühlst du dich so, ja, hey, aber Gott nennt dich schon was anderes, als was du vor Augen siehst. Ja. Es braucht Zeit, bis wir wieder hineinkommen in diesen neuen Namen, was Gott uns gibt. Deine Bestimmung, ein Weg dahin. Oder beste Beispiel natürlich Gideon. Ja. Als der Engel zu Gideon kommt, was macht Gideon? Der drischt gerade was? Weizen. Nicht in einer Tenne, sondern in einem Weinpress. Der versteckt sich. Ich sage mal, wie blöd kann man sein? Aber so ängstlich war er. Stimmt's? Der war ein Feigling, der hat sich versteckt und was weiß ich. Und dann kam der Engel und wisst ihr, was der Engel zu ihm sagt? Du streitbarer Held! Wenn ich das gewesen wäre, bin ich so. Der meint nicht mich, der meint jemand anders. Hallo? Gott sieht ihn anders, als er sich selbst sieht oder anderen über ihn sieht. So sieht Gott auch über dich. Du streitbarer Held und Heldin, du Mann und Frau Gottes. Alles, was Gott mit dir geplant hat, dass du das erfüllst. Das ist seine Bestimmung. Nicht wie du dich fühlst, nicht wie du dich selbst denkst. Wie er sieht, wie er denkt, das ist das, was du bist. Boah, jetzt muss eigentlich hier alle Hüte, wie gesagt, für mich. Ja. Party und oh, Wah, ja, gesagt, du bist nicht, ja, du musst eigentlich geistlich hier ausrasten. Ja? Nicht mehr zu bändigen, weil du warst endlich gesagt, boah, was von Gott ist es, der mich so sieht. Ja? Und genau das, ich möchte gesagt, du bist nicht der unsichere Simon, du bist nicht der Ängstige, sondern wie Gott dich sieht. Ja? Nicht dieses leeres Stück Leinwand, sondern Gott sieht dich als fertiges Meisterstück. Gottes Werk von Schönheit, Perfektion, Vollkommenheit. Wow. So ist unser Gott. Es kann natürlich eine Weile dauern, bis du hineinkommst in deinen neuen Namen. Ich weiß nicht, was der für Namen dir gibt. Es braucht Zeit, dass du hineinkommst in diese Berufung hinein. So, als wie gesagt, Michelangelo vor diesem Stück Fels gefragt, was machst du denn? Er antwortete, ich befreie einen Engel aus diesem Stein. Oh, toll. Deswegen, ich sage, wenn du in Rom oder ja, in Italien siehst, ich sage, was Michelangelo gemacht hat, Wahnsinn. Der Mann ist Wahnsinn. Einfach ja, die Vision. Ich befreie einen Engel. Und Gott ist der Meisterbildhauer. Aus diesem Brockenfels aus uns macht er ein Meisterstück. Er arbeitet an dir. Deswegen unsere Zuversicht. Ich bin so in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk angefangen hat in deinem Leben, der wird was? Vollenden. Deswegen ist er, Gott macht keine halbe Sache. Der sagt nicht, okay, jetzt, ich gebe auf. Gott hat noch nie einen Stein weggeworfen. Wisst ihr das? Gott hat noch nie etwas verschwendet. Er macht immer fertig. Und wenn wir, ja, wenn er wiederkommt, dann sind wir fertig. Und wenn ich dich sehe, ich sage, wow, ja, kann nur, ja, ein Joachim, der fertig ist, Wahnsinn. Kann nur, ja, der Meister ist fertig. Deswegen sage ich, er hat mit Absicht dich gerettet für bestimmte Zweck, für bestimmte Absicht. Ja? Aus der Sünde für den Dienst. Das ist deine Berufung. Für ein Werk. Ja? Und der größte Abenteuer ist herauszufinden, was Gott mit dir vorhat. Deswegen musst du eigentlich wie Apostel Paulus, als er sich bekehrte, hat Gott zwei Fragen gestellt. Als er Jesus begegnete, fragt er zuerst, wer bist du? Stimmt's? Herr, wer bist du? Ich bin Jesus. Und Gott hat dir auch diese Frage beantwortet, stimmt? Du hast ihn gefragt, wer bist du? Ich bin Jesus, dein Erretter. Und diese erste Frage haben wir beantwortet. Aber dann kommt die zweite Frage von Paulus zu Jesus. Die zweite Frage war, Herr, was möchtest du, dass ich tun soll? Frage nach Bestimmung. Hast du diese Frage schon mal gestellt? Herr, was hast du eigentlich mit mir vor? Was soll ich denn tun? Kam prompt die Antwort. Und wenn du diese Frage noch nicht beantwortest, jetzt ist Zeit zu fragen, Herr, was hast du mit mir vor? Ja? Ich hoffe, dass du wirklich Gott fragen wirst. Und Gott wird dir Antwort geben. Er sagt dir, wozu du auf dieser Erde bist. Es gibt zwei größten Tage in deinem Leben. An dem Tag, wo du geboren bist. Und dann zweitens, dass du herausgefunden hast, wofür, wozu. Lass uns beten. Was sagt der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft? Es ist Zeit vielleicht für dich, dass du dich beugst vor seiner wirkenden Hand. Der Meister kniet dich vielleicht. Du bist auf dieser Tonscheibe. Es dreht in deinem Leben momentan vielleicht. Es ist unangenehm. Aber dass du ja sagst zu ihm. Trotzdem, ich sage, Herr, ich ergebe mich. Streich deinen Pinsel in meinem Leben. Nimm das Hammer und Sissel hau diese festen Brocken aus meinem Leben. Mach das, was du machen willst. Tu dein Werk, sodass ich zum Meisterwerk sein kann. Gib Gott die Chance, seinen letzten Schliff in deinem Leben. Vater, das bete ich, dass jeder hineinkommt in diese Berufung, die du für jeden hast. Dieser feine Schliff, dieser letzte Schliff. Sie verstehen, wozu du sie gerettet hast, warum sie auf dieser Erde. Vater, ich bete wirklich, dass du eine unruhige Minute schenkst, bis sie herausfinden, wozu lebe ich hier. Vater, dass sie auch nicht umsonst sind in dieser Gemeinde, weil du auch einen Plan hast, ein Dienstwerk, was du ihnen gibst. Vater, ich bete, dass wir in dieser Berufung leben, dieses Bedürfnis zu wirken, weil du nach Frucht sehnst. Und wenn du in deinen Garten hineinkommst und unser Leben anschaust, du findest Frucht und nicht nur Blätter. Dafür bete ich, Vater, dass du jeden jetzt segnest. Danke für dein Meisterwerk, für jeden kostbaren Menschen hier in diesem Ort. Ich bete, dass du wirkst. Danke, dass du uns gerettet hast von unseren Sündenvergebungen. Wir waren tot, du hast uns lebendig gemacht. Danke, Herr. Danke für dieses neues Leben mit Bestimmung. In Jesu Namen. Alles, was sagt. Amen.